Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie heute Antje Allroggen. So Kisten sind ja unglaublich praktisch, quadratisch, man kann sie schließen, viel darin verstauen und schon verschwindet das Chaos um einen herum. Und da man in Großbritannien im Moment ein großes Bedürfnis nach geordneten Verhältnissen hat, kommt die Idee einer Britbox gerade gut an. Die Kiste soll den Kampf gegen Netflix aufnehmen und außerdem gibt es ein neues Printprodukt, das wir genauer beleuchten wollen, ein sogenanntes Personality-Magazin. Das sind diese Hefte mit einem Promi vorne drauf. Doch wir beginnen heute mit der Gretchenfrage für alle Medienmacher und Mediennutzer. Wie halten es die Deutschen mit den Medien? Vertrauen sie ihnen noch? Oder wimmelt es überall, sei es im Internet oder in den linearen Medien, vor Fakes und Frames? Welchen Medien kann man überhaupt noch glauben? Eine Langzeitstudie des Mainzer Instituts für Publizistik hat diese Frage gestellt und die Ergebnisse dazu ausgewertet. Und über die wichtigsten Erkenntnisse bei der Auswertung möchte ich mit Nikolaus Jakob sprechen. Er ist Geschäftsführer des Mainzer Instituts für Publizistik und Mitgründer der Studie. Noch einmal zurück zur Gretchenfrage. Wie ist es um das Medienvertrauen in Deutschland bestellt?
Wir haben das ja auch in den vorigen Jahren immer wieder zeigen können, dass es die große Vertrauenskrise, die man in den Jahren 2015, 2016 vermutet hat, gar nicht gibt. Im Gegenteil, wir sehen seit Jahren auf die gesamte Bevölkerung betrachtet ein hohes oder ansteigendes Medienvertrauen sogar. Wir messen in diesem Jahr den höchsten Wert, den wir je hatten, mit 44% allgemeinem Vertrauen in die Qualität und in die Arbeitsweise unseres Mediensystems. Wir sehen aber auf der anderen Seite, und deswegen darf das keine Entwarnung sein, auch eine starke Polarisierung. Das heißt, es gibt zwar eine verhältnismäßig oder vergleichsweise kleinere Gruppe, die sich abgewendet hat oder schon immer einen Vorbehalt gegen unsere traditionellen Medien hatten. Aber diese Gruppe ist hart, schwer erreichbar durch Medieninformationen oder schwer überzeugbar und stellt schon eine gewisse Herausforderung dar.
Das haben Sie schon eine Menge an Ergebnissen preisgegeben. Ja. Lassen Sie uns noch mal eben an den 44% weitermachen, die Sie erstmal als gute Nachrichten bewerten für die etablierten Medien. Trotzdem haben Sie, Sie haben es gerade gesagt, in Ihrer Studie ja auch eine Gruppe von Mediennutzern ausgemacht, die sich immer mehr von genau diesen Medien entfremdet. Wie kommt es denn dazu?
Das ist ein komplexes Phänomen. Zunächst müssen wir mal unterscheiden, dass es natürlich Menschen gibt, die noch nie Vertrauen in die Medien hatten, die im Übrigen auch kein großes Vertrauen in die Demokratie haben, in Parteien, Institutionen und so weiter, die im Grunde in unserer Gesellschaftsordnung in Opposition stehen. Und dann gibt es Menschen, die hatten tatsächlich mal irgendwie Vertrauen und das Vertrauen verloren. Und jetzt sind das natürlich zwei völlig verschiedene Gruppen, die da in diesen 22% gelandet sind. Und wir können es nicht genau unterscheiden, wie viele jeweils der Anteil ist. Den einen kann man wahrscheinlich gar nicht erreichen. Den gibt es immer. Das ist ein extremer Rand. Den anderen kann man erreichen. Dieser Teil ist unserer Vorstellung nach durch ein starkes Entfremdungsempfinden gekennzeichnet. Diese Menschen haben den Eindruck, dass das, was in den Medien diskutiert wird, die Themen und die Art und Weise, nichts mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun haben. Das sagen über 40% der Leute. Die sagen, was ich da sehe, das erlebe ich in meinem persönlichen Umfeld ganz anders. Das sind völlig von mir entkoppelnde Diskurse, wo quasi Eliten miteinander reden, wo politische und journalistische Eliten, ich spitze es mal auf die Hauptstadt zu, über deren eigene Elite-Themen reden und mit meinen Themen hat das nichts zu tun. Das ist ein großes Entfremdungsempfinden. Und da fühlt man sich nicht als Teil des Gesprächs, sondern irgendwie als abgehängt.
Wenn Sie sagen, 40% der von Ihnen Befragten haben dieses Gefühl der Entfremdung, ist das ja durchaus ernst zu nehmen.
Ja.
Die Abkehr von den Medien hängt ja, Sie haben es gerade ja schon ausführlich geschildert, mit einer gesellschaftlichen Vereinzelung zusammen. Es gibt eben Menschen, die sich im gesellschaftlichen und medialen Diskurs nicht wiederfinden. Diese Vereinzelung erhält ja besonders im Internet Futter. Dort hat jeder eine Stimme. Und um diese Stimme herum bilden sich die berühmten Filterblasen. Vor diesem Effekt hat gestern Abend Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier konkret gewarnt. Und das, was er über die Nutzung sozialer Medien sagte, klang alarmistisch.
Wissen braucht nachprüfbare Fakten und gesicherte Zusammenhänge. Weisheit braucht Erfahrung und Urteilskraft. Und insbesondere in der Ausprägung vieler sozialer Medien liefert uns die Informationsmaschine Internet häufig genug genau das Gegenteil. Ein Dauerregen von Informationen, wäscht sozusagen entscheidende Standards der Objektivität geradezu aus.
Bundesaußenminister Steinmeier. Und er sagte weiter, dass es nicht der Wahrheitsfindung diene, wenn man in den Medien nur sucht, was sich mit den eigenen Erfahrungen deckt. Was sagt Ihre Studie denn über diese Gruppe konkret aus?
Ja, das ist natürlich eine vollkommen zutreffende Beschreibung. Also ich meine, wenn Sie sich die traditionelle Literatur zur Presse- und Medienfreiheit und Meinungsfreiheit anschauen, das sagt schon John Stuart Mill im 19. Jahrhundert, dass man natürlich nichts dazu lernt, wenn man sich immer nur bestätigen lässt in seiner Sichtweise, sondern dass Bildung, Aufklärung, geistiger Fortschritt nur im Widerspruch auch zur eigenen Sichtweise entsteht. Das ist überhaupt nichts Neues, das ist, wissen wir, und das ist natürlich auch der Grund dafür, warum wir so besorgt sind, wenn wir uns anschauen, dass sich Teile der Gesellschaft von diesem differenzierten, auch mit gegnerischen Argumenten munitionierten Diskurs verabschieden und sich nur noch selbst spiegeln. Und diejenigen, die wir als Problem ausmachen, nämlich diese Gruppe derer, die sich als entfremdet fühlen, besonders anfällig sind dafür. Das kann man in Teilen zeigen. Allerdings ist es nicht so, dass alle Medienskeptiker oder auch Medienzyniker in irgendwelchen Echokammern oder Filterblasen gefangen sind. Das ist etwas zu pauschal und das ist auch nicht das zentrale Problem. Und nur sehr wenige kommentieren beispielsweise auch selber online auf Seiten von Nachrichten. Und da findet nur bei einer ganz kleinen Gruppe ein aktives Engagement in sozialen Netzwerken statt. Ich würde das also bestreiten wollen, zumal es noch einen zweiten Punkt gibt. Die wenigsten Menschen sind völlig von dem Mainstream-Diskurs entkoppelt. Wir wissen aus Studien aus allen Ländern, dass selbst die ganz Hardcore-Mediengegner und selbst diejenigen, die sehr intensiv soziale Netzwerke nutzen, trotzdem auch die normalen Massenmedien nutzen. Die gucken genauso Tagesschau und lesen genauso Zeitung wie alle anderen auch. Das ist kein Ersatz. Und deswegen stimmt es einfach nicht, dass eine kleine Gruppe sich völlig wegschaltet, abisoliert und nichts anderes mehr resorbiert. Das Problem liegt darin, dass die unsere Inhalte, sage ich mal, die wir gerade produzieren, wir beide und natürlich auch die anderen Mainstream-Medien, rezipieren, aber diesen Medien widersprechen.
Jetzt sind wir bei uns beiden gelandet, Herr Jakob. Das ist eine gute Gelegenheit zu fragen. Sie haben gesagt, das ist eine sehr fragmentierte Gruppe. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen analysieren. Aber kommen wir eben auf uns zu sprechen. Ist es da nicht Aufgabe dieser Medien, ein Angebot zu schaffen, das auf die Sehnsucht, sage ich mal, dieser Leute irgendwie eingeht? Also was können wir klassischen Medien überhaupt dafür tun, damit sich diese Bevölkerungsgruppe uns wieder mehr zuwendet?
Sie werden die 5, 6, ich weiß nicht wie viel Prozent Radikale, egal was sie vorhaben, nicht erreichen können. Das muss man sich abschminken. Aber in diesen 22 oder wie viel Prozent stecken ganz viele, die sie erreichen können. Und da muss man den Begriff der Entfremdung aufgreifen. Das Gefühl, nicht repräsentiert zu sein. Das Gefühl, nicht Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu sein oder Diskussion. Das Gefühl, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist essentiell. Das sagte übrigens auch der Kollege Jay Rosen in der Frankfurter Allgemeinen als Tipp aus dem Blickwinkel amerikanischer Wissenschaft auf Deutschland. Kümmert euch mehr um die Bürger, die Schmerzen haben. Geht dahin, wo die Themen sind, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Ich mache ein radikales Beispiel. Wir reden nicht über 1000 Personen im Flüchtlingsnachzug oder der Genderfrage bei der Toilettengestaltung. Das ist wichtig, aber das ist für diese Menschen nicht wichtig. Wir reden über Pflege, wir reden über Mobilität, wir reden über Kindergärten, Kitas etc. Und wir müssen nicht jedes Mal Trump ein Megafon hinhalten, wenn er eine Twitter-Nachricht von sich gibt. Das heißt, wir müssen diesen Bias, diese Einseitigkeit in unseren journalistischen Weltbeschreibungen ablegen. Nicht das, was wir wichtig finden, was Sie wichtig finden, was die Politiker wichtig finden, ist wichtig, sondern Sie müssen mit den Mikrofonen zu den Leuten hingehen. Damit wäre schon extrem viel geholfen.
Die Uni Mainz hat eine neue Langzeitstudie über das Vertrauen der Nutzer in die Medien herausgegeben. Und darüber sprach ich mit dem Medienwissenschaftler Nikolaus Jakob, der die Studie mitverfasst hat. Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und wo wir schon beim Thema Transparenz sind, gleich drei Zeitungen, das Magazin der Süddeutschen Zeitung, der Spiegel und die Zeit, haben bekannt gegeben, Artikel veröffentlicht zu haben, in denen eine Protagonistin wohl frei erfunden war, beziehungsweise die schludrig recherchiert waren. Dabei handelt es sich um Texte eines freien Journalisten. Zeit Online hat jetzt betroffene Veröffentlichungen um Transparenzhinweise ergänzt. Ob der Journalist nur schlampig gearbeitet hat oder ob ein gestörtes Verhältnis des Autors zur Wahrheit die Ursache für die unsauberen Texte ist, das wissen wir noch nicht.
Medias Res.
Was passiert, wenn die Politik zu sehr in journalistische Themen eingreift? Darüber berichten wir im Moment fast täglich. Heute schauen wir dafür nach Israel. Dessen Premier Benjamin Netanyahu hat bekannt gegeben, dass Israel Al-Aqsa TV ab sofort als Terrororganisation eingestuft hat. Netanyahu wirft dem Fernsehsender mit Sitz im Gazastreifen vor, Hetze und Aufwiegelung gegen Israel zu betreiben. Außerdem würde der Sender geheime Botschaften an Palästinenser im Westjordanland übermitteln. Benjamin Hammer.
Der Vorwurf wiegt schwer. Al-Aqsa TV, so sieht es der israelische Inlandsgeheimdienst, habe der Hamas dabei geholfen, verdeckte Botschaften an mögliche Attentäter zu übermitteln. In einem Fall soll ein Palästinenser im Westjordanland über Al-Aqsa TV dazu aufgerufen worden sein, ein Selbstmordattentat in Israel zu verüben, was jedoch nicht geschah. Ein Moderator des Fernsehsenders soll während einer Sendung eine Tasse Tee auf den Tisch gestellt haben und einen Vers aus einem Gedicht aufgesagt haben. In einem anderen Fall soll ein Moderator seine Armbanduhr während einer Werbepause vom rechten auf das linke Handgelenk gebunden haben. Alles verdeckte Botschaften an Kämpfer der Hamas. So sehen es zumindest die israelischen Ermittler. Vertreter des Fernsehsenders haben diese Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Sie seien ein Witz und billige Hetze gegen die Stimme des palästinensischen Volkes. Israels Premier Benjamin Netanyahu unterzeichnete die Anweisung höchstpersönlich, wonach Al-Aqsa TV künftig als Terrororganisation eingestuft wird. Ein Schritt, den die US-Regierung schon vor 9 Jahren vollzogen hatte. Im November hatte die israelische Luftwaffe den Sitz des Fernsehsenders in Gaza-Stadt bombardiert und komplett zerstört. Die Mitarbeiter waren zuvor gewarnt worden und hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Al-Aqsa TV sendet seit dem Vorfall weiter, von anderen Standorten aus.
Wem man heute noch glauben kann, diese Frage beschäftigt natürlich auch den Journalismus, der sich mit Kirche und Religion auseinandersetzt. Natürlich wird es für diese Sparte nicht leichter, die Zahl der Mediennutzer zu vergrößern. Hilfreich dabei sein soll jetzt ein neues Personality-Magazin. Zumindest im Printbereich gibt es seit einiger Zeit ja eine ganze Reihe davon. Barbara Schöneberger ist auf dem aktuellen Titel ihres Magazins ja gerade sehr eindrücklich in eine Art Kartoffelsack gepackt. Jedenfalls, jetzt folgt auch Margot Käßmann diesem Trend. Der Herder Verlag startet ab April mit ihr eine neue Monatszeitschrift unter dem Titel Mitten im Leben. Und damit sind wir schon fast mitten in der Glosse von Arno Orzesek.
Eine Info vorab, und zwar für diejenigen, die im Religiösen nicht so sattelfest sind und von Margot Käßmann vielleicht nur wissen, dass sie anno dunemals mit 1,5 Promille über Rot gebrettert ist. Käßmann hat sich zwar im letzten Sommer bei verminderten Bezügen frühzeitig pensionieren lassen, aber die gläubige Christin ist natürlich weiterhin im Auftrag des Herrn unterwegs. Echter Ruhestand folgt erst im Himmel. Deshalb wäre es eine journalistische Sünde, schmisse man Käßmanns mitten im Leben mit den profanen Produkten in einen Topf, mit denen die Zeitschrift das Testimonial-Konzept teilt, etwa mit Barbara von der gleichnamigen Schöneberger, Daniela von der gleichnamigen Katzenberger, Dr. von Hirschhausens Stern Gesund Leben vom gleichnamigen Eckhart und so weiter. Mitten im Leben heißt eben nicht marktschreierisch Margot, obwohl es andererseits ohne Margot mitten im Leben nicht gäbe. Vielleicht wäre Mitten in Margot ein guter Titelkompromiss gewesen. Aber egal. Wie es so läuft bei einer Zeitschrift, weiß Käßmann aus dem FF. Immerhin war sie bis 2018 Kolumnistin und Mitherausgeberin von Chrismon. Sie wissen schon, das ist dieses semifromme Magazin, dessen erfrischender Name auch ein evangelisches Badesalz schmücken könnte. Auf dem aktuellen Chrismon-Titel prangt übrigens die Frage, wer tut sowas? Und die könnten Schandmäuler auch an Käßmanns Projekt richten. Denn ein inhaltlicher Kannibalisierungseffekt zwischen Mitten im Leben und Chrismon wird sich kaum verhindern lassen. Das Publikumsinteresse an protestantischer Lebensberatung ist leider nicht unendlich groß, wie der Gratisbeilagen- und Lest-mich-doch-bitte-Charakter von Chrismann zeigt. Hätte sich also Käßmann im Auftrag des Herrn nicht lieber auf die sozialen Medien stürzen sollen? Zumal Mitten im Leben, wie der Herder Verlag mitteilt, so etwas wie ein Notizbuch Käßmanns werden soll und die zeitgemäße Veröffentlichungsform von Notizen nun einmal das Posting oder der Tweet ist? Schlaumeier mögen einwenden, das Christliche neige aber per se, Stichwort Heilige Schrift, dem gedruckten Papier zu. Wir dagegen behaupten vorbehaltlich theologische Einwände, Jesus von Nazareth selbst wäre ein User der sozialen Medien, käme er heute wegen dieser Erlösungssache auf die Erde. Denkt man nämlich an seine damaligen Sprüche, spürt man über die Jahrtausende hinweg eine tolle Frühbegabung für knackige Tweets. Zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine Ego-Sentenz, die das Zeug zum coolsten 43-Zeichen-Tweet ever hätte, Außer, dass Donald Trump sicher sofort retweeten würde, ist nicht von Jesus, ist original von mir, erhebe ich Strafzoll und bleibe Amerikas Heiland Nummer 1. In den sozialen Medien bricht halt rasch arg unchristliches Gezänk aus. Und das ist auch der Grund, warum sich Käßmann sozialmedial etwas Etepetete gibt. Ihre Vorbehalte hat sie als gute Lutheranerin mit Luther erklärt, den sie, Stichwort Buchdruck, durchaus für einen Star des ersten Medienzeitalters hält. Aber, so gab Käßmann im einflussreichen Nachrichtenportal nordbayern.de zu bedenken, Luther würde sicher genau hinschauen und fragen, wie sozial die sogenannten sozialen Medien wirklich sind. Okay, Frau Käßmann, welche Antwort Luther Ihrer Ansicht nach geben würde, können wir uns denken. Und Sie haben ja recht. In seinen Erklärungen zum achten Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, hat Luther schon irgendwie alles Nötige zu Hating, Cybermobbing und sonstigen Ads-Praktiken im Netz gesagt. Insofern, na klar, veröffentlichen Sie Ihre Notizen lieber in einer analogen Umblätterzeitschrift mit eingebautem Cybermobbing-Schutz. Eine Ihrer Bemerkungen zu den sozialen Medien verfolgt uns aber weiterhin. Sie lautet, ich persönlich muss nicht laufend mitbekommen, was jeder gerade so denkt. Aber was Sie gerade so denken, das sollen die Leser Ihrer Notizen sehr wohl mitbekommen, nicht wahr? Vielleicht überlegen Sie doch noch einmal, ob Sie mit Mitten im Leben etwas ganz anderes veranstalten als laufendes Posting auf Papier. Nur zur Erinnerung, in Römer 3, Vers 23 steht, es ist hier kein Unterschied, Sie sind allzumal Sünder.
Arno Orzesek über die neue Monatszeitschrift mit Margot Käßmann. Gehen oder bleiben? Diese Frage bleibt auch noch über das kommende Wochenende virulent. Bis dahin rechnet die Europäische Union nicht mit einem Brexit-Deal. Während auf politischer Ebene also diplomatisches Abwarten angesagt ist, gibt man sich medienpolitisch gerade eher kampfbereit. Die BBC will eine starke Medienmarke bleiben, wie es nun auch immer auf der Insel weitergeht, und nimmt es mit dem erfolgreichen Streamingdienst Netflix und anderen Anbietern auf. Mit der Britbox, so der Plan der BBC, sollen im Schulterschluss mit privaten TV-Sendern Eigenproduktionen dauerhaft und werbefrei vermarktet werden, um zu vermeiden, dass die BBC Zuschauer an die US-amerikanische Konkurrenz verliert. Unser London-Korrespondent Friedbert Meurer mit Einzelheiten.
Die Actionserie Bodyguard war auf BBC One ein Erfolg mit enormen Einschaltquoten. Bodyguard ist inzwischen nur noch über Netflix zu sehen. Die BBC hat die Rechte verkauft. Downton Abbey gehört zu den Highlights des privaten Fernsehsenders ITV. Die Fernsehserie über die Geschichte einer britischen Adelsfamilie wurde von Publikum und Kritik begeistert aufgenommen. Downton Abbey gibt es jetzt im Angebot bei Amazon Prime und schon lange nicht mehr in der Mediathek von ITV.
The ITV Hub. It's all right here.
ITV Hub ist die Mediathek des Fernsehsenders. Genau wie beim BBC iPlayer verschwinden viele Inhalte nach einem Monat oder etwas später aus dem Angebot. Beide großen britischen Fernsehsender, BBC und ITV, verkauften die Lizenzen ihrer erfolgreichen Hitserien für viel Geld an die US-amerikanischen Streaming-Anbieter. Das soll in Zukunft anders werden. BBC und ITV wollen Ende des Jahres Britbox starten, um erfolgreiche Serien und Eigenproduktionen selbst dauerhaft und werbefrei vermarkten zu können. Gegen die Konkurrenz von Netflix oder Amazon. Caroline McCall ist die Vorstandschefin von ITV.
It is going to be the permanent and most comprehensive home of British original content.
Britbox soll die dauerhafte und umfangreichste Plattform für britische Originalproduktionen werden, die es jemals gegeben hat. Es wird ein sehr verlockendes Angebot für die Zuschauer werden.
And it will be a very compelling consumer proposition.
Als Preis für das Abo sind monatlich umgerechnet 6 Euro im Gespräch. Das wäre etwas weniger als bei der Konkurrenz von Netflix und Amazon. Warum aber sollen britische Fernsehzuschauer für BBC-Inhalte überhaupt zusätzlich zahlen? Tun sie das nicht bereits mit der TV-Gebühr von etwa monatlich 15 Euro? BBC-Generaldirektor Lord Anthony Hall widerspricht. Das Geld, das wir mit der Britbox machen, nutzen wir für Inhalte zugunsten der Gebührenzahler. Es gibt einen Zweitmarkt für unsere Sendungen, für den sie bezahlen müssen. Früher in Form von DVDs, jetzt wird es über Britbox laufen. Noch gibt es eine Reihe von Fragen rund um das Angebot von Britbox. Netflix investiert Milliarden für neue aufwendige Produktionen. Kritiker fürchten, dass dagegen BBC und ITV auf ihrer Britbox ihr, wenn auch beeindruckendes, Archiv entrümpeln.
I was perfectly serious in my refusal.
Filmadaptionen von Jane Austen kämen da in Frage oder alte Comedy-Shows von früher.
I don't think I like your tone, Richard.
Dem britischen Fernsehzuschauern könnten Ton und Bild aber durchaus gefallen, analysiert die Medienexpertin Jill Hind. Britbox werde zwar nicht zur Gefahr für Netflix und Amazon, die zusammen in Großbritannien 10 Millionen Abos vorweisen. Britbox könnte aber zum Zweitabo werden, das man sich zusätzlich leistet. Sie wird keine direkte Konkurrenz für Netflix werden, aber ein ergänzendes Angebot. Manche meinen, die Leute werden sich 5 oder 6 Streaming-Dienste leisten. Das glaube ich nicht. Im Moment abonnieren die Haushalte im Schnitt 1,3 Dienste. Und das zweite ist im Moment Amazon, das im Paket für den Lieferservice enthalten ist. Viel wird davon abhängen, ob BBC und ITV neue herausragende Eigenproduktionen auf ihrer Britbox platzieren werden. Die Lizenzen können dann nicht gleichzeitig für viel Geld an Netflix und Co. verkauft werden. ITV hat mittlerweile eine ganze Phalanx von eigenen Filmstudios erworben. Bodyguard, das auf BBC One lief, wurde von einem Studio des Privatsenders ITV produziert.
Welcome to Britbox.
This is the new streaming home of Great British Telly.
Auch andere TV-Sender könnten sich noch dem Bündnis anschließen, um sich nicht kampflos Netflix und Amazon zu ergeben. Ein Hindernis muss doch aus dem Weg geräumt werden. Die britischen Wettbewerbsbehörden müssen dem Plan zustimmen. Vor 10 Jahren schritten sie gegen ein ähnliches Projekt von BBC und ITV noch ein. Jetzt ist Medienexpertin Jill Hind optimistisch. Im Jahr 2010 hatte man von Netflix noch nichts gesehen und gelesen. Lineares Fernsehen geht zurück. Sie müssen aber sehen, wie sie nicht weiter Publikumsanteile an Netflix verlieren.
Die Medienfachfrau Jill Hind in einem Beitrag von Friedbert Meurer. Und er stellte uns die Britbox vor, eine Kiste, aus der eine Plattform für britische Originalfernsehproduktionen werden könnte. Und um eine Kiste geht es heute wohl auch hier.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Uli Nagel, ich bin Redaktionsleiter der Kölnischer Zeitung aus Stuttgart. Unsere Aufmachung ist morgen das Thema Tauben, wie in so vielen anderen Großstädten auch, ein Problem. Aus diesem Grund wurde vor 10 Jahren auch ein Verein gegründet, der sich diesem Thema widmet. In dem Zusammenhang wurden auch in den folgenden Jahren diverse Taubentürme in Stuttgart errichtet, unter anderem einer im vergangenen Jahr. Allerdings war Bedingung, dass der andere eben abgebaut wird. Und da ergeben sich eben jetzt Umzugsprobleme der Tiere. Die wollen ihr neues Domizil eben nicht annehmen. Frage ist, was dagegen zu unternehmen ist. Der Verein plädiert weiterhin dafür, dass im Stadtbezirk weitere Taubentürme eingerichtet werden.
Ja, auch Tauben können komplizierte Wesen sein. Die Ausgabe von Medias Res am Aschermittwoch geht zu Ende. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen noch den Büchermarkt heute mit Jan Drees, unter anderem mit dem preisgekrönten Roman Nichts ist verloren, der französischen Autorin Chloé Midi. Hier im Studio war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören. Musik.